grüße Sie, liebe Zuschauer, zum Teil 6 unserer Sendereihe Kirche und Gesellschaft. Neben mir unser Gast, Professor Manfred Spieker. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Liminski.
Er ist Ordinarius für christliche Gesellschaftslehre und auch Präsident der Internationalen Vereinigung für christliche Soziallehre und, das sollte man auch nicht vergessen, Vertreter des Heiligen Stuhls beim Europarat. Er hat uns in der letzten Sendung erklärt, warum es für die Kirche so wichtig ist, Ehe und Familie wertzuschätzen, fundamentale Institutionen in unserer Gesellschaft. Heute geht es um andere Begriffe, etwas schwerwiegender, aber nicht weniger wichtige, die Ordnungsprinzipien der Gesellschaft, nämlich Subsidiarität, Solidarität und Gemeinwohl. Schwere Begriffe, wie gesagt, viele verstehen etwas anderes darunter. Vielleicht fangen wir mit dem ersten an. Oder andersherum, was ist eigentlich der wichtigste all dieser Begriffe?
Ich hätte große Schwierigkeiten, Herr Liminski, einen der drei Begriffe als den wichtigsten zu bezeichnen. Ich würde sagen, der Oberbegriff ist die menschliche Person, die Würde der Person. Ihrer Entfaltung dienen alle drei Begriffe. Mit diesen drei Begriffen, die man so das ABC der katholischen Soziallehre nennen könnte, versucht die Kirche, Ordnungsschneisen in die Gesellschaft zu legen. Das Gemeinwohl ist die Gesamtheit der sozialen, der politischen Voraussetzungen für die Entfaltung des Menschen. Mit anderen Worten, das Gemeinwohl zielt darauf, dass die Person sich entfalten kann, hat also den Einzelnen gleichsam zum Ziel. Und Subsidiarität und Solidarität regeln das Verhältnis der Menschen in der Gesellschaft, das Verhältnis auch der Gesellschaft zum Staat. Wenn ich mit dem Subsidiaritätsprinzip beginnen darf, das ist ja nun eines der aktuellsten Prinzipien. Es hat einen Eingang gefunden in unser Grundgesetz, in Artikel 23, der vor der Wiedervereinigung der Wiedervereinigungsartikel war, der nach der Wiedervereinigung der Europaartikel wurde. Da ist das Subsidiaritätsprinzip ausdrücklich genannt. Das heißt dort, die Bundesrepublik verpflichtet sich, die europäische Integration zu fördern, sofern sie demokratischen, rechtsstaatlichen, föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität folgt. Was ist das Subsidiaritätsprinzip? Der Begriff kommt vom Lateinischen Subsidium Ferre. Subsidium Ferre heißt ein Schutzdach anbieten, eine Art Fluchtburg bereithalten. Das ist also ein Begriff aus der römischen Militärsprache. Und er hat eine doppelte Bedeutung. Er sagt einerseits, der Staat soll den Menschen helfen, dass sie sich entfalten können. Er soll Hilfen anbieten. Auf der anderen Seite sagt er, es müssen Hilfen im zweiten Glied sein. Der Staat darf sich nicht an die Stelle des Einzelnen setzen. Er muss sich eben, wie das im römischen Heer der Fall war, im Hintergrund halten. Also er hat einerseits eine Dimension, den Staat zur Tätigkeit aufzufordern, andererseits eine Dimension, ihn zu bremsen.
Ist das ein Ordnungsprinzip gegen den Zentralismus? Oder andersherum, ist es ein Prinzip, das den Föderalismus besonders fördert?
Beides. Das Subsidiaritätsprinzip verlangt eine staatliche Ordnung föderativer Art. Ganz deutlich wurde das nach dem Fall des Kommunismus in den mittel- und osteuropäischen Ländern. Das waren, wie im Kommunismus üblich, alles zentralistische Staaten. Und sie hatten nicht geringe Mühe, dann in den 90er Jahren sich zu föderalisieren. Polen ist das beste Beispiel. Dort gibt es heute 16 Wojewodschaften, die wirklich selbstständige Kompetenzen haben. Also solche regionalen Einheiten dürfen dann nicht nur Verwaltungseinheiten sein, wie früher seit Napoleon die Departements in Frankreich, sondern sie müssen eigene Haushaltskompetenzen haben, alle eigene Einnahmen haben, also über eigenes Geld verfügen, nicht vom Tropf der Zentralregierung abhängig sein. Sie müssen eigene gesetzgebende Kompetenzen haben. Also das Subsidiaritätsprinzip fördert in der Tat föderative Strukturen und damit ist es natürlich eine Bremse gegen den Zentralismus. Zentralismus hindert immer die Eigenständigkeit, die Autonomie kommunaler und regionaler Einheiten.
Es wird oft gesagt, dass der Wohlfahrtsstaat ausufert. Wäre denn die Subsidiarität auch ein Prinzip, um diesen ausufernden Wohlfahrtsstaat zu bändigen?
Also die Kunst der Politik ist es ja immer, das Gleichgewicht zu halten zwischen Solidaritätsprinzip und Subsidiaritätsprinzip. Und das ist wirklich die Kunst der Politik. Es ist einfach, den Akzent nur auf das Subsidiaritätsprinzip zu setzen, dann vergisst man schnell die Solidaritätspflichten, die die Menschen untereinander, aber auch die Regierungen haben. Und man kann leicht, wie es bei Mai-Demonstrationen der Gewerkschaften in der Regel passiert, den Akzent nur auf das Solidaritätsprinzip setzen und vergisst dann das Subsidiaritätsprinzip. Man müsste vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Warum ist das Subsidiaritätsprinzip so wichtig? Hinter dem Subsidiaritätsprinzip steht eine anthropologische Erkenntnis. Das heißt, eine Erkenntnis aus dem christlichen Menschenbild, dass nämlich das Gelingen des menschlichen Lebens in erster Linie von der Fähigkeit und der Bereitschaft des Einzelnen, sich anzustrengen, Risiken einzugehen, etwas zu leisten, abhängt. Wenn ich dieses anthropologische Fundament des Subsidiaritätsprinzips vergesse, dann verstehe ich das Prinzip nicht. Aber dass dieses anthropologische Fundament richtig ist, erfährt jede Mutter und jeder Vater bei der Erziehung der Kinder. Das ist auch immer ein Balanceakt, einerseits dem Kind zu helfen, dass es sich entfaltet, auf der andererseits aber es nicht so zu bemuttern, dass es jede eigenständige Tätigkeit verliert. Wie freut sich ein Kind, wenn es ihm zum ersten Mal gelingt, einen Turm aus Bauklötzchen zu bauen und der Turm stehen bleibt? Dann müssen Mama und Papa kommen und den Turm bewundern, und sie tun es auch in der Regel. Das Kind freut sich an der eigenen Leistung. Es ist ihm gelungen, so einen Turm zu bauen. Und das hört nie auf. Wer ein gutes Abitur macht, wer eine gute Arbeit schreibt in einem schwierigen Fach, wer ein gutes Examen macht, und auch bei uns etwas älteren Herren freut man sich über jeden Erfolg. Also man freut sich über die eigene Leistung, und das Subsidiaritätsprinzip sagt dem Staat, hilf den Bürgern, dass sie die eigene Leistung entfalten können. Erdrücke sie nicht. Und Wohlfahrtsstaaten haben eigentlich die Funktion, dem Einzelnen zu helfen, dass sie sich selbst helfen können, und sind aber immer in der Gefahr, das war in Deutschland in den 70er Jahren so, und das ist heute keineswegs beseitigt, dass sie zu viel an Leistungen anbieten und vor allem Leistungen da, wo sie nicht mehr nötig sind, nicht mehr kappen. Und dann wird der Wohlfahrtsstaat zu einem erdrückenden Versorgungsstaat, der die eigene Leistungsbereitschaft und die eigene Leistungsfähigkeit lähmt. Der Enzyklika Centesimus Annus hat Johannes Paul II. Eine herrliche Ziffer, die Ziffer 48, eine massive Kritik am überbordenden Wohlfahrtsstaat. Und in der Tat, das Subsidiaritätsprinzip wäre eine Medizin gegen diesen überbordenden Wohlfahrtsstaat.
Subsidiarität also mitten im Alltag, wenn ich das auch recht verstehe. Kann man sozusagen eine Leiter definieren? Von oben nach unten, Staat, Kirche, Region, Kommune, Familie?
Ich würde gar nicht sagen von oben nach unten. Das hört sich jetzt so an, Staat ganz oben, Kirche auch ganz oben und unten der Einzelne. Nein, ich würde vom Einzelnen ausdenken, vom Bürger ausdenken, und würde schon sagen, das Subsidiaritätsprinzip gilt überall. Überall, wo soziale Beziehungen vorkommen, muss die Subsidiarität beachtet werden. Von der Familie haben wir gesprochen, da gilt das. Es gilt zum Beispiel auch in der Schule, in der Universität. Also den Studenten auch noch zu sagen, welche Seiten in den Büchern sie lesen müssen, widerspräche der Subsidiarität. Man gibt ihnen den Hinweis, das ist ein wichtiges Buch. Da müssen sie schon selber finden, welches Kapitel für sie vielleicht besonders wichtig ist. Es gilt in der Kommune, es gilt bei uns in Deutschland im Land. Es gilt im Staat, es gilt in der Europäischen Union, haben wir schon erwähnt, für die Europäische Union, den Integrationsprozess, ist das Subsidiaritätsprinzip geradezu der Legitimitätsschlüssel für die Erweiterung und Vertiefung der Union geworden. Und selbst alle anderen Länder haben das Subsidiaritätsprinzip sich inzwischen angeeignet. Als Anfang der 90er Jahre mit dem Maastrichter Vertrag die Diskussion begann und vor allem Deutschland immer von der Subsidiarität sprach, haben sich die Engländer noch sehr geziert. Subsidiarity kam ihnen nicht über die Lippen. Sie sprachen vom S-Word, um ihre Distanz zu demonstrieren. Und auch die Franzosen taten sich schwer mit Subsidiarität, das ist heute völlig vorbei. Also auch der Begriff ist auch in allen anderen Ländern und allen anderen Sprachen Europas gängig geworden. Und das Subsidiaritätsprinzip gilt auch auf globaler Ebene und auch innerhalb der Kirche.
Wenn es mit dem einzelnen Menschen anfängt, wie Sie sagen, wo hört es auf? Es gehört ja auch eine gewisse Souveränität dazu. Also man kann jetzt beim Staat vielleicht aufhören, bei der EU haben Sie gesagt, ist es sozusagen en vogue, weil es noch definiert werden muss, wenn ich es recht verstehe. Aber darüber hinaus ist es doch eigentlich nicht mehr denkbar.
Also die Definition des Subsidiaritätsprinzips, die klassische Definition, hat Papst Pius XI. In der Enzyklika Quadragesimo Anno 1931 geliefert, im 40. Jahr der ersten Enzyklika, in der Ziffer 79. Das ist die meistzitierte Ziffer aller Sozialenzykliken. Es ist freilich so, dass im Zuge der europäischen Integration und der intensiven Diskussion jetzt die Juristen anfangen, unendlich viele Doktorarbeiten über das Subsidiaritätsprinzip zu schreiben. Bei den Juristen ist das ein viel wichtigeres Thema als bei den Sozialethikern zurzeit. Wie wird es definiert? Es heißt, was die kleinere Einheit selbst leisten kann, darf die größere Einheit und letztlich der Staat ihr nicht entziehen. Das ist in einem Satz zusammengefasst die Definition des Subsidiaritätsprinzips. Dahinter steht, ich sage das noch einmal, die Erkenntnis, es ist besser, dass der, der unmittelbar davon betroffen ist, von einer Erziehungsleistung, von einer sozialen Aktivität, sie leistet, als wenn ihm das abgenommen wird. Und man muss jetzt auch noch beachten, wenn der Einzelne nicht mehr in der Lage ist oder die Familie oder zum Beispiel die Kommune, die ein Krankenhaus unterhält, die Investitionen zu tätigen, die nötig wären, um das Krankenhaus auf den neuesten Stand zu bringen, dann gibt es Leute, die sagen, aha, dann ist die nächstgrößere Einheit zuständig. Ja, aber nicht zuständig, ihr das völlig abzunehmen, sondern diese nächstgrößere Einheit, sei es das Bundesland, sei es der Zentralstaat, sei es die EU, muss überlegen, was kann ich tun, um die Leistungsfähigkeit der untergeordneten Einheit zu stärken, damit es gelingt, dass sie das doch noch selbst bewältigt. Da gibt es auch in der Europäischen Union einige Probleme. Da identifiziert man das Subsidiaritätsprinzip zu schnell mit Effizienz. Und natürlich kann manchmal ein Zentralstaat etwas besser regeln als eine untergeordnete Einheit. Und das der untergeordneten Einheit einfach zu entziehen, ist eine Versuchung, der auch die Kommission in Brüssel unterliegt.
Wir haben jetzt auch schon mal das Stichwort Solidarität genannt als weiteres Prinzip. Ich möchte es auch nicht vergessen. Wie definiert die katholische Soziallehre das Solidaritätsprinzip?
Das Solidaritätsprinzip spiegelt das Bewusstsein, dass die Menschen in einem Boot sitzen, dass sie voneinander abhängig sind, aber auch füreinander Verantwortung tragen. Das Wort kommt vom lateinischen solidare und solidare heißt fest zusammenfügen, stärken. Das Solidaritätsprinzip wird immer dann angeführt, wenn es darum geht, dass wir Hilfspflichten haben, sei es in der Familie, auch dort gilt die Solidarität, das ist sogar die erste, ich würde sagen die beste Schule der Solidarität, wer in der Familie nicht lernt, anderen zu helfen, zurückzustehen mit eigenen Interessen, Ausgleich zu finden, selbstlos jemand zu unterstützen, der ist fast verloren für solidarisches Handeln. Aber das gilt auf allen Ebenen. Es gibt bei uns ja sogar im Strafrecht. Wenn Sie an einem Unfallopfer vorbeifahren, so vielleicht mit der inneren Entschuldigung, Sie hätten einen wichtigen Fernsehtermin, Sie machen sich strafbar. Sie sind verpflichtet, dem Nächsten zu helfen, dem Unfallopfer, das im Straßengraben liegt. Wenn Sie es nicht tun, werden Sie wegen unterlassener Hilfeleistung verklagt. Also wir haben auf vielen Ebenen eine rechtliche Auswirkung des Solidaritätsprinzips, auch innerhalb der EU, dass man den ärmeren Regionen hilft aus dem Haushalt in Brüssel, dass man innerhalb Deutschlands früher den Zonenrandgebieten, heute vielleicht Ostfriesland oder sonstigen armen Gegenden hilft, um den Lebensstandard nicht allzu ungleich werden zu lassen. Auch eine Auswirkung des Solidaritätsprinzips. Und das gilt natürlich auch in globalem Maßstab. Und da ist noch enorm viel zu tun. Da wird es am meisten verletzt. Also es ist auch ganz leicht eigentlich dem Bürger klarzumachen, was Solidarität ist. Das weiß er.
Dennoch, Herr Professor, ist das ein Allerweltsbegriff. Es taucht in allen politischen Programmen und parteipolitischen Programmen auf. Auch die Gewerkschaften reden ständig von der Solidarität. Worin unterscheidet sich denn die Solidarität der katholischen Soziallehre meinetwegen von der Solidarität einer Gewerkschaft?
Wenn die katholische Soziallehre von der Solidaritätspflicht der Menschen oder auch der Bürger spricht, spricht sie eben gleichzeitig auch vom Subsidiaritätsprinzip, also der Pflicht, selbstständig etwas zu leisten, wenn man das leisten kann. Und ich sagte vorher schon, das ist die Kunst der Politik, den Ausgleich zwischen beiden Prinzipien zu finden. Bei Maikundgebungen der Gewerkschaften ist in der Regel nur von der Solidarität und nie von der Subsidiarität die Rede. Und Solidarität heißt dann in der Regel Tarifforderungen erfüllen, Forderungen nach Reduzierung der Arbeitszeit erfüllen oder sonst eben gewerkschaftliche Ziele zu realisieren. In der Theorie gibt es da keinen großen Unterschied. Solidarität ist Solidarität. Und es gibt viele Schlüsselbegriffe für unser Gemeinwesen. Dazu zählt auch Freiheit oder Demokratie. Das wird von vielen in verschiedenem Sinne benutzt. Dann muss man eben jeden Kontext prüfen.
Dann geht es um die Umsetzung, um die Durchsetzung von gemeinsamen Interessen. Und dafür zeigt man sich bei der Gewerkschaft solidarisch.
Also zunächst ist das Solidaritätsprinzip, auch so wie es die Gewerkschaften pflegen, ja eine gute Sache. Arbeiter sollen zusammenstehen und im 19. Jahrhundert, als Gewerkschaften gegründet wurden, als Papst Leo XIII. Seine erste Enzyklika Rerum Novarum schrieb 1891, um die Freiheit der Gewerkschaften in Schutz zu nehmen, die Gewerkschaften waren meistens noch verboten, da hat er das betont, es ist das Recht der Arbeitnehmer, sich zusammenzuschließen in Gewerkschaften, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Aber man muss eben auch den Gewerkschaften dann gelegentlich ins Stammbuch schreiben, nicht nur eure Interessen gelten, sondern die Interessen auch der Arbeitgeber, der Bürger, der Arbeitslosen. Auf die Rücksicht zu nehmen, gehört zu einer wohlverstandenen Solidarität, gegen die auch Gewerkschaften häufig verstoßen. Gerade bei Tarifforderungen, da haben sie gelegentlich die Arbeitslosen überhaupt nicht im Blick.
Wir haben jetzt die zwei Begriffe Solidarität und Subsidiarität besprochen. Sie haben sie uns erläutert. Eingangs haben Sie auch, sind Sie kurz auf den Begriff Gemeinwohl eingegangen. Vielleicht lohnt es sich jetzt bei diesem Begriff Gemeinwohl noch einmal zu sagen, was die katholische Soziallehre darunter versteht.
Sie definiert den Begriff Gemeinwohl ganz abstrakt, was häufig übersehen wird. Es gibt oft so Vorstellungen, ja, zum Gemeinwohl muss die eigene Landwirtschaft gehören, der eigene Ernährungsstand oder die eigene Energieindustrie, der eigene Kohlenbergbau. Ich erinnere mich an große Plakate von Arbeitgebern und Gewerkschaften aus dem Ruhrgebiet. Die eigene Kohle gehört zum Gemeinwohl des Landes. Nein, die katholische Soziallehre hütet sich zu sagen, dies oder das, so und so viele Kilometer Autobahnen oder so und so viele Telefonanschlüsse gehören zum Gemeinwohl. Sie sagt, das Gemeinwohl ist die Gesamtheit der sozialen und politischen Bedingungen für die personale Entfaltung des Menschen. Ich sagte schon vorher, das Gemeinwohl will den Boden bereiten, damit der Einzelne, die Familie, letztlich dann natürlich auch ein Volk sich entfalten kann. Gelegentlich muss dann der Einzelne zurückstehen, aber nach dem Verständnis der katholischen Soziallehre gibt es keinen Gegensatz zwischen Einzelwohl und Gemeinwohl. Das Gemeinwohl ist also nie jetzt das Wohl der Mehrheit. Das ist so das rousseausche Verständnis. Oder das größte Glück der größten Zahl, das ist das Mill'sche Verständnis. Sondern dahinter steht ein Menschenbild, über das wir schon früher gesprochen haben. Dieses Menschenbild muss ich schon ein bisschen verstehen, um mit dem Gemeinwohl etwas anfangen zu können.
Es geht bei dem Gemeinwohl mit Ihnen also auch um die Entfaltung der Persönlichkeit und der Freiheit, und es hat eigentlich wenig zu tun mit allgemeinem Wohlstand.
Ja, also es hat nichts zu tun mit den Faktoren des Bruttosozialprodukts. Es hat mehr mit den Menschenrechten zu tun. Das ist ein Schlüsselbegriff. Menschenrechte müssen respektiert, müssen geschützt werden, wenn das Gemeinwohl realisiert werden soll. Ein Land, in dem Menschenrechte missachtet werden, verletzt das Gemeinwohl. Das gilt auch für das Recht auf Leben, für das Recht der Ungeborenen auf Leben. Wenn dieses Recht missachtet wird, und das ist ja leider in vielen westlichen Staaten zurzeit der Fall, dann ist das Gemeinwohl krank, ausgehöhlt, nicht realisiert. Also ich würde sagen, die Menschenrechte sind das wichtigste Kriterium für die Realisierung des Gemeinwohls.
Sind die Menschenrechte als Grund des Gemeinwohls, gibt es denn einen Grundkonsens der Werte, die das Gemeinwohl ausmachen? Ein Kanon der Menschenrechte?
Über die Werte, die das Gemeinwohl ausmachen, wird immer gestritten. Ist immer gestritten worden, wird immer gestritten, jetzt und auch in der Zukunft. Das ist menschlich. Wir hatten in Deutschland schon mal einen größeren Konsens, nicht zuletzt durch die Erfahrung des Nationalsozialismus, seines totalitären Systems des Zweiten Weltkriegs, in dem das endete. Das war eine glückliche Stunde, als 1948/49 das Grundgesetz ausgearbeitet wurde. Der Wertekonsens der Väter und Mütter des Grundgesetzes war sehr stark, sehr hoch, hat unsere ganze Verfassung, aber natürlich vor allem den Artikel 1 und den Artikel 2 geprägt. Es gibt kaum eine Verfassung, die so die Anerkennung vorstaatlicher Grundrechte ausspricht, wie es das Grundgesetz tut. Dieser Konsens ist leider heute nicht mehr gegeben. Das zeigt die Abtreibungsgesetzgebung, das zeigen die Kontroversen um die Bioethik, um die verbrauchende Embryonenforschung. Aber das ist unsere aller Aufgabe, diesen Konsens wieder zu stärken. Da hat die Kirche viel dazu beizutragen, natürlich auch das Bundesverfassungsgericht, das leider zur Aushöhlung in den letzten 10 Jahren einiges beigetragen hat, aber natürlich auch der Gesetzgeber. Das ist seine erste Aufgabe.
Aber wir leben ja in einem pluralistischen Gemeinwesen, einem pluralistischen Staat. Muss in einem modernen Verfassungsstaat, zumal in einer Demokratie, wo Mehrheiten entscheiden, der Begriff des Gemeinwohls nicht notwendig offen sein und offen bleiben?
Die abstrakte Definition des Gemeinwohls, die ich mit Gaudium et Spes und einigen Sozialenzykliken von Johannes dem 23. gegeben habe, ist offen. Und natürlich sind wir eine pluralistische Gesellschaft, aber damit man unterschiedliche Meinungen austragen kann, braucht man einen Rahmen, braucht man ein festes Fundament, so wie jedes Fußballspiel Regeln und einen Schiedsrichter braucht. Und unsere Regeln und unser Schiedsrichter ist die Verfassung und ist das Bundesverfassungsgericht. Gut, der Schiedsrichter versagt gelegentlich. Das Spielfeld aber und die Regeln bestehen mit der Verfassung. Und diese Verfassung zieht dem Pluralismus Grenzen. Meinungen, die diese freiheitliche, rechtsstaatliche Ordnung aufheben wollen, haben kein Existenzrecht. Deshalb sieht das Verfassungsrecht ja auch vor, dass solche Parteien verboten werden können, wie man es mit der KPD gemacht hat in den 50er Jahren, wie man es mit der NPD etwas dilettantisch versucht hat, jetzt in den letzten Jahren. Also jeder Pluralismus hat Grenzen, sonst ruiniert er sich selbst.
Sind wir nicht auf diesem Wege, dass der Pluralismus sozusagen den Grundkonsens völlig aushöhlt und als Hülle nur noch eine Verfassung bleibt, die aber de facto nicht gelebt wird? Und damit auch das Gemeinwohl sozusagen ausgehöhlt wird?
Die Reformen des Paragraphen 218 waren in der Tat ein Schritt in diese Richtung. Sie haben das Recht auf Leben, das die Basis jedes Rechtsstaates ist, massiv verletzt. Es gibt eine heftige Diskussion um dieses Thema, die wird nie enden. Also in der Tat, da ist, das sagte ich schon, unser Konsens, der die 50er Jahre noch geprägt hat, massiv angetastet worden. Wie das weitergeht, wissen wir nicht. Ja. Ich glaube, auch unsere Sendung sollte dem dienen, dass dieser Konsens wieder gestärkt wird.
Ja, meine Frage zielt noch weiter. Hängt das Gemeinwohl nicht auch vom Wertgewissen der Gemeinschaft ab?
Also ein Gewissen haben die Einzelnen, nicht die Gemeinschaft, würde ich sagen. Und natürlich ist das Gewissen immer an Werten orientiert. Wir haben in einer früheren Sendung über existenzielle Zwecke des Menschen gesprochen. In diesen existenziellen Zwecken des Menschen kommen die Werte zum Ausdruck, die unantastbar sind. Das Recht auf Leben, das Recht auf physische und geistige Vervollkommnung, Religionsfreiheit eingeschlossen. Um deren Stabilität müssen wir uns immer bemühen. Und das ist ja auch die Pflicht nicht nur der Sozialethiker, der Journalisten, die freilich da noch pluralistischer sind, sondern jedes Staatsbürgers.
Ja, vielen Dank, dass Sie die Journalisten auch leben lassen und nicht allzu sehr rupfen. Solidarität, Subsidiarität, Gemeinwohl. Das war unser Gast, Professor Manfred Spieker, heute im 6. Teil der Sendereihe Kirche und Gesellschaft. Im 7. Teil geht es um Wirtschaftsethik und Arbeit. In einer Zeit der großen Bilanzskandale, des Zusammenbruchs großer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Sicher ein interessantes Thema für heute. Erstmal Dank für Ihr Interesse und noch einen angenehmen Tag.